So, da sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid beim zweiten Teil der Ausgabe mit Yogi Bitter von Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso, Handball- und Fußballkommentator, aktuell AD, dafür umso mehr Podcaster. Und den ersten Teil der Folge mit Yogi Bitter habt ihr sicher alle schon gehört. Jetzt gehen wir, wie sich das gehört, nochmal chronologisch im Durchlauf durch seine Karriere. Fangen aber an mit dem absoluten Highlight, die WM 2007. Ganz besonders, das war so eigentlich so mein Lieblingsmoment, als Yogi Bitter uns nochmal daran teilhaben lässt, wie er dieses Finale erlebt hat. Als er ja für den verletzten Henning Fritz rein muss, als das Ding spitz auf Knopf steht und er hat schon die schlimmste Schlagzeile vor sich gesehen, vor seinem geistigen Auge, erzählt er uns gleich. Und am Ende ist ja doch alles gut geworden, ihr kennt die Geschichte, aber das war ein Einblick. Da weißt du wieder, warum das so geil ist, mit solchen Jungs und Männern zu reden. Sonst haben wir zum Beispiel noch Mimi Kraus, der sich zu Wort meldet. Die haben ja beim HSV zusammen die größten Zeiten erlebt, Meister geworden, Champions League gewonnen und waren dann irgendwann in Stuttgart wieder vereint. Das ist auch krass, Yogi Bitter, ne? Alles erlebt. So in Magdeburg der seichte Aufstieg, die ersten Erfolge, dann absolut on top mit dem HSV und dann auf einmal Insolvenz, alles pleite. Und dann ist er Abstiegskämpfer in Stuttgart. Wie motiviert man sich denn da neu? Wie ist das alles abgelaufen? Darüber werden wir ausführlich sprechen. Dann gibt es natürlich auch noch die Rubrik Hand aufs Harz mit so spaßigen Fragen wie, wer ist eigentlich besser, Niklas Landin oder Andreas Wolf? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim zweiten Teil der Ausgabe von Hand aufs Harz mit unserem Weltmeister, mit Yogi Bitter. Ja, also das eine, einiges ist ja schon angeklungen sozusagen, was du in deiner Karriere so erreicht, gemacht, erlebt hast. Ich würde mal, bevor wir chronologisch uns vorarbeiten, zum Allergrößten springen. Ich nehme mal an, es war das Allergrößte, der WM-Titel 2007. Liege ich da richtig?
Ja, das war durchaus das größte Sportliche, was man irgendwie erreichen kann, ist dann doch irgendwie Weltmeistertitel und auch mit der Überraschung und mit all dem im eigenen Land, in Köln, mit den Zuschauern, mit diesen wahnsinnigen Fernsehquoten, auch mit allem. Das war definitiv das Größte, was man da erreichen kann. Obwohl viele fragen mich ja danach und ich sage, der wirklich rein sportliche Wert war, glaube ich, 2013 im Champions League Finale oder im Champions League Final Four mit dem Sieg im HSV noch ein bisschen größer, weil Vereinsmannschaften immer schon besser eingespielt sind. Dann vielleicht sogar auf dem Niveau noch einen höherklassigen Handball spielen können. Und für mich war es einfach nur so, weil wir an einem Wochenende den THW und Barcelona weggehauen haben mit einer Mannschaft, die eigentlich deutlich unterlegen war. Das war so der sportliche, sage ich mal, der absolute sportliche Gipfel dann in dem Moment. Ja. Also, dass wir das geschafft haben. Aber klar, von der Emotionalität und von allem, ich war noch deutlich jünger, dann Weltmeister zu werden. Das war schon, was das angeht, natürlich auch Weltklasse.
Ja. Was sind so, das finde ich sehr spannend, auf das Champions League Jahr 2013, auch die Meisterschaft werden wir natürlich alles auch noch besprechen. Beim Weltmeistertitel von 2007, was sind so deine Haupterinnerungen? Was bleibt denn? Ganz viele reden zum Beispiel von dem Weg zur Halle, Bus und alle Autobahnbrücken und so weiter voll mit deutschen Fahnen und so. Ist das auch so ein Bild oder was ist bei dir vor allem so hängen geblieben?
Ja, das ist wirklich eins der Hauptbilder, die ich auch immer noch wieder abrufen kann. Das ist definitiv so. Ich hatte ja meinen Platz in dem Bus in all den Wochen immer ganz vorne bei Gerdi in seinem coolen Doppeldecker saß ich ja immer ganz vorne links und hatte den besten Blick, sage ich mal, auf der Autobahn und überall war quasi der Späher da vorne drin und es war beeindruckend. Es war wirklich beeindruckend zu sehen, was da auf diesen Straßen los war. Die Leute haben ja auf der Autobahn teilweise rechts angehalten und haben die Fahnen rausgeholt, als sie unseren Bus gesehen haben und das war phänomenal und ich werde es nie vergessen, wie ich da vorne saß und irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, da will ich auch nicht lügen, an irgendeiner Stelle, an einer Autobahn, Raststätte, irgendwo oder an einer Abfahrt, stand jemand mit diesen Brennern von dem Heißluftballon. Ich weiß nicht, ob man das in dem Film sieht, aber auf jeden Fall, diese Szene gibt es, die habe ich in meinem Kopf und der hat diese Brenner von diesem Heißluftballon gezündet quasi, also da waren so Feuerfontänen und ich habe das wirklich. Ich saß ja, wie gesagt, ganz vorne, ich habe das heiß gespürt. Das war so dicht dran, das war so, ich habe wirklich gemerkt, wie die Hitze durch die Scheibe kam und das war, also da kommt mir jetzt noch Gänsehaut, habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, an diesen Moment.
Geil. Und sportlich gesehen, ich weiß nicht, war es das Halbfinale gegen die Franzosen, was gefühlt kaum erträglich war von der Spannung her? Oder war es dann am Ende das Finale gegen die Polen, als man das Ding fertig gemacht hat? Oder was bleibt sportlich hängen?
Ja, also vom Halbfinale weiß ich gar nicht mehr so viel. Also ich weiß, dass es unglaublich spannend war und dass wir da, ich glaube, Verlängerung hatten wir, glaube ich, ne? Also relativ sicher hatten wir eine Verlängerung.
Ja.
Genau, auf jeden und Fall. Dass wir das dann am Ende gewinnen, aber ich kann gar nicht so viele Details wiedergeben. Also ich war da so gebannt und habe ja in dem Spiel ja auch nicht gespielt. Henning hat das überragend gelöst und ich habe von außen angefeuert. Da gibt's gar nicht mehr so viele Szenen, aber wenn man rückblickend schaut, war es definitiv so das Halbfinale das Highlight, weil wir danach auch in der Kabine saßen und wir gesagt haben, das wird nicht passieren, dass diese Polen uns zweimal in einem Turnier schlagen. Und wir waren noch nicht Weltmeister, aber wir hatten das Gefühl, dass wir ganz dicht dran sind. So. Und deswegen war das so der ganz große Knackpunkt im Turnier.
Mhm. So von außen hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, also ich teile genau diesen Eindruck, weil ich auch das Gefühl hatte, das verlorene Polenspiel, da war es noch eine ganz andere deutsche Mannschaft, als die sie sich dann im Laufe dieses Turniers entwickelt hat. Wie viel hatte das mit der Nachnominierung von Blacky Schwarzer zu tun? Von außen hatte man das Gefühl, das hatte einen unfassbaren Einfluss, als der kam.
Glaube ich auch. Ich glaube auch, das hat einen großen, großen Einfluss. Also es ist natürlich nie schön, wenn solche Situationen dann entstehen durch Verletzungen oder durch Unpässlichkeiten in dem Moment, dass jemand nicht spielen kann. Aber wir hatten Blacky da in der Hinterhand und das hat der Heiner, glaube ich, ganz gut eingefädelt, dass da im Zweifel so ein erfahrener Mann, der dann wirklich alles gesehen hat, dazukam. Ja, und der natürlich auch so ein bisschen die Mentalität in die Mannschaft reingebracht hat, die vorher noch nicht so da war. Einfach diese Scheißegal-Mentalität und wir spielen hier Handball und wir ziehen das Ding durch und macht euch nicht so viel Gedanken, sondern am Ende kommt eh was anderes raus, als man sich vorher denkt. Also das hat einen großen Einfluss, wie Blacky, der die Mannschaft dann auch mit übernommen hat und mitgeführt hat. Und wir jungen Spieler konnten da auch natürlich schauen, wie er an so Spiele rangeht und haben da in sehr kurzer Zeit viel gelernt.
Ja. Und sonst, was hat diese Mischung dieser Mannschaft damals ausgemacht, warum die den Weltmeistertitel eingefahren hat?
Ja, es ist ganz schwer. Also ich bin auch nicht so der Typ, der so sagt, hinterher, genau aus dem Grund haben wir das eigentlich damals gewonnen, weil wir schwelgen jetzt so in Erinnerungen und Opa erzählt vom Krieg und so. Genau deshalb haben wir damals gewonnen.
So alt bist du noch nicht.
Ja, aber so beruhigen. Jetzt hinterher nach Gründen zu suchen, warum. Also es fühlt sich ja irgendwie gut an, weil wir einen tollen Erfolg hatten, aber ich würde es nicht eins zu eins erklären können, warum. Also es gibt Ansätze und diese Ansätze sind ganz klar, dass wir viele gute Sachen gemacht haben. Wir haben diese tolle Geschichte gemacht, dass wir uns so als Team da zusammengesetzt haben, uns diese großen Ziele, die wir haben, innen auf die T-Shirts gebügelt haben und das mit uns rumgetragen haben, das auf der Haut quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes getragen haben. Und dass wir dann natürlich in diese Euphorie reingekommen sind. Dass wir, ich glaube, der größte Knackpunkt war einfach, dass wir nach diesem Polenspiel uns sagen konnten, ey, es ist nicht vorbei, es geht weiter. So, und wir waren mit dem Rücken zur Wand, wir durften nicht mehr verlieren, aber wir haben uns aus der Situation sowas von cool befreit. Und das hat uns, glaube ich, diesen ganz großen Drive gegeben, dass wir durch dieses Turnier geflogen sind. Und am Ende muss man natürlich auch sagen, wir hatten hier und da auch mal Glück, das ist keine Frage. Aber wir haben als Mannschaft wirklich komplett funktioniert ab diesem Tag nach dem Polenspiel. Wo wir einfach nur noch nach vorne geschaut haben, alles abgehakt haben. Wir hatten eine sehr, sehr gute Gemeinschaft. Aber das fällt natürlich bei einer Heim-WM auch immer leicht. Also das will ich auch gar nicht verhehlen, dass das natürlich ein großer Hebel war in der ganzen Nummer, dass wir zu Hause gespielt haben, dass wir diese Chance auf Köln da hatten, dort zu spielen und wir uns alle noch gar nicht ausmalen konnten, was da eigentlich passieren wird in dieser Riesenhalle. Aber da hat sehr, sehr viel gepasst. Aber ich glaube, jeder, der einen Titel gewinnt, wird sagen, am Ende war es auch ein bisschen Glück.
Mhm. Gut, noch eine Heim-WM wirst du mutmaßlich nicht erleben. Das ist noch ein bisschen lang hin. Könnte es denn mit der Heim-EM 2024 noch was werden?
Punkt.
Nein, das hakst du ab. Okay. Eins der Bilder, was mir am krassesten im Gedächtnis geblieben ist aus dem Finale, ist, als Henning, der ja wirklich überragend spielt, das ganze Turnier über sich verletzt. Es ist auch direkt klar, ich weiß gar nicht, ich glaube, der, was war, Oberschenkelmuskel oder so, ist ja eigentlich auch egal, auf jeden Fall, die Wade war es, danke. Ist ja eigentlich auch klar, es geht nicht weiter. Er humpelt raus, du kommst und ich hatte so das Gefühl, ganze Mannschaft erstmal in Schockstarre, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, wenn man seinen Rückhalt da verliert. Wie hast du diesen Moment wahrgenommen, als du dann ins Tor gekommen bist?
Ja, war auch ein bisschen Schockstarre. Also ich war nicht drauf vorbereitet, weil, wie du schon sagst, Henning war im Spiel, wir waren eigentlich auf der Siegerstraße und ja, es war wahrscheinlich für ganz Deutschland irgendwie so ein Knackpunkt. Ja, Henning verletzt sich, fuck, so jetzt Henning raus. Und ich stand da, habe ihn ja noch selber mit runtergestützt vom Feld und in mir lief natürlich der Film ab. So, ja, also ich dachte, fuck, jetzt muss ich hier rein, aber ich habe es, ja, keine Ahnung, es war ein riesengroßer Druck, den ich da in dem Moment gespürt habe. Trotzdem habe ich es jedenfalls für einen kurzen Moment irgendwie doch positiv sehen können. Ich dachte so, ja okay, was soll denn jetzt passieren? Also ich gehe jetzt hier rein, ich stelle mich da hinten hin, halte ein paar Bälle und wir hoffentlich ziehen die anderen jetzt nochmal ein bisschen mehr am Kabel, dass wir das ganze Ding jetzt hier einfach über die Bühne kriegen und am Ende feiern. So, das war mein erster Gedanke. Ja gut, dann ging das Spiel aber los. Ich stand drin und habe ja wirklich ein paar Minuten lang da hinten ja, nur die Bälle aus dem Netz geholt. Ja. Das hat sich nicht gut angefühlt. Und dann gibt es ja diesen berühmten Gedanken, den ich auch schon oft gesagt habe oder der schon auch oft, glaube ich, zitiert wurde, dass ich dann vor mir so die Bildzeitung gesehen habe, wo dann drin steht, bitter verkackt das Finale. So, und das habe ich wirklich, das ist auch kein Spruch, sondern ich habe wirklich da auf dem Feld gestanden und habe gedacht, fuck, jetzt die Polen krass. Kommen ran, morgen ganz Deutschland liest diese Headline so und dann, das darf nicht sein, das darf nicht passieren, das darf einfach nicht passieren. Und habe dann wirklich mich an so ein, zwei Sachen erinnert, die auch mein alter Mentor mir dann immer wieder mit auf den Weg gegeben hat, ist, wenn es nicht läuft, weißt du, wenn nicht läuft, mach Training, mach einfach Training, nur nächste Ball, so. Und es hat glücklicherweise geklappt. Ich habe versucht, das alles auszublenden. Und auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt, ich habe versucht, die ganzen Zuschauer nicht zu sehen. Ich habe versucht, die ganzen Betreuer, Spieler, alles nicht zu sehen, sondern habe mich immer nur darauf konzentriert, irgendwie den nächsten Ball zu halten. Und ja, dann hatte ich Glück, dass ich dann relativ schnell diesen einen wichtigen Gegenstoß von David Leckklack, mit der, glaube ich, gesprochen, gehalten habe. Und dann kommst du langsam in so einen Flow rein und dann brauchst du auch nicht mehr nachdenken, dann sind die ganzen Ratschläge egal, dann bist du im Spiel. So. Aber da hinzukommen, das war ein Weg und der sich in diesem Finale natürlich angefühlt hat wie 3 Tage Arbeit. Aber es hat am Ende geklappt und dass ich dann auch noch einen Beitrag leisten durfte durch die Paraden im Finale, dass wir das am Ende dann wirklich auch gewinnen. Fühlt sich bis heute wunderschön an und den Titel Weltmeister behält man sein Leben lang.
Ja. Aber krass, dass das, ich meine, an sowas könnte man ja auch zerbrechen, ne? Wenn du an diese Headline denkst, die vor dir siehst, da könntest du ja auch komplett in dir zusammenfallen und gar nichts mehr halten. Und
ja, vollkommen richtig. Und das war sicherlich auch ein Ritt auf der Rasierklinge in dem Moment. Also, dass ich das geschafft habe, da es war ja nicht möglich, mir da zu helfen, sondern ich hatte nur die Chance und war auch glücklich, dass ich natürlich vorher mit dem einen oder anderen Sportpsychologen mal gesprochen habe und solche Drucksituationen durchgegangen bin. Natürlich völlig unabhängig von einem WM-Finale, ja, aber viele Sachen irgendwie in petto hatte, die ich so ein bisschen abrufen konnte, um mich aus der Situation zu befreien, mich zu lösen und wieder neue Gedanken zu fassen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das hätte auch komplett nach hinten losgehen können. Und da schwöre ich dir Stein und Bein, wäre meine Karriere ganz anders verlaufen.
Krass, hast du, ja, natürlich, ja, ne? Man hat dann einen ganz anderen Stempel.
Natürlich, und so, einen ganz anderen Stempel und es ist ja auch bis heute so, dass ich immer sagen kann, ganz ehrlich, wenn du jetzt hier an mir vorbeiwerfen willst, musst du erstmal schaffen, ich bin Weltmeister, ich habe im Weltmeisterschaftsfinale was gehalten, das ist ein anderes Selbstverständnis und ich mache mir über so viele Dinge nicht mehr in den Kopf, weil ich was erreicht habe und das trägt immer dazu bei, dass man lockerer und am Ende auch erfolgreicher spielt. Das ist diese mentale Schiene ist auch, was das angeht, doch nicht zu vernachlässigen und hilft immer noch.
Boah, aber geil, das mit dir nochmal so zu erleben. Ist schon, aber das sind ja auch Erinnerungen, die verblassen nicht, nee, oder?
Die verblassen nicht und die werden eher stärker. Und was ich mir definitiv vorgenommen habe in dieser Corona-Krise hier, ist nochmal mit den Kindern den Film zu schauen. Der liegt hier schon bereit, weil sie haben ihn noch nicht gesehen und man glaube es mir oder nicht, ich habe ihn selber wahrscheinlich erst zwei oder dreimal gesehen. Das könnte ich jetzt nicht beschwören, aber auch nicht oft. Und ich glaube, jetzt ist genau die richtige Zeit gekommen, um diese Erinnerung nochmal aufzufrischen oder das ganze Gesamtpaket nochmal irgendwie sich vor Augen zu rufen und die Kinder dann doch mal mitzunehmen, weil sie natürlich viel fragen zu dem Thema, aber nicht alles wissen.
Ey, geil, das hätte ich mir eigentlich vor dem Interview mit dir nochmal anhören, aber ich glaube, den ziehe ich mir jetzt auch nochmal an. Habe ich ehrlich gesagt auch. Das ist ein super Punkt. Jetzt hat man ja so viel Zeit, das kann ich eigentlich auch mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn gesehen habe, aber so oft ist es auch nicht. Ich bin auch eher wahrscheinlich so bei zwei, dreimal. Es ist definitiv mal wieder an der Zeit. Die eine wichtigste Frage müssen wir natürlich noch klären, die sich immer jeder stellt im Punkto WM 2007. Warum hast du die Pizza bestellt, Jogi?
Ich?
Oder warst du es nicht?
Jetzt kommt er in alter Journalisten-Manier hier ums Eck und will einfach eine investigative Frage stellen. Ja.
Alle halbe Stunde ganzen, streue ich
du hattest doch schon mal einige Jungs dabei, die du wahrscheinlich genauso versucht hast, ins offene Messer saufen zu lassen, oder? Also warum hast du
natürlich,
die Pizza?
So bin ich. Genau, ja. Du weißt, wie ich bin.
Ja, klar. Also, die Pizza-Affäre ist auch sicherlich ein kleines Steinchen aus der Erfolgsmauer, die wir da gebaut haben. Ja? Also definitiv. Ja. Ich war da nicht ganz unbeteiligt, aber ich habe nicht den Pizzamann angerufen.
Ich meine, wenn Stefan Kretschmer damals noch dabei gewesen wäre, wüsste ich, wer es getan hätte, aber der war
oder ja. Oder er hätte es auf jeden Fall auf sich genommen. Nicht. Er hätte sich hingestellt und die ganze Schuld auf sich genommen, um die anderen zu schützen, sagen wir so. Ne?
Stimmt, so ja, ist oder? Er eigentlich. Ne? Ich glaube auch, an dem prallt sowas. Ja, der macht das dann. Ja, war ich. Ist mir doch wurscht. Kreidet es genau, mir alle an. Raus. Ist mir scheißegal.
Genau. Ach, nein, ich glaube auch nicht mal, dass das wirklich offiziell jemals rausgekommen ist. Also Heiner, können wir es ja heute erzählen, aber während der WM ist es, glaube ich, nicht rausgekommen, wer das gemacht hat, sondern da haben wir schön Schulterschluss gemacht und haben zusammengestanden. Also das war, glaube ich, dann gar kein Thema.
Ja, das. So gehört es ja auch. Ich weiß es auch ehrlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es an mir vorbeigegangen ist, ob das irgendwann mal rauskam, aber ich...
Dann warten wir mal drauf, bis du alle 20 Spieler durch hast und dann gucken wir mal, wer es zugegeben hat am Ende.
Stimmt, ich muss noch mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich zum Beispiel Mini habe ich gar nicht gefragt damals, ob er es vielleicht war, weil das ist ja so ein, das ist so ein netter Kerl, dem traue ich so eine Schandtat gar nicht zu,
ehrlich gesagt. Würdest du sowas nicht machen, oder?
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 Ja. Glaube ich auch nicht.
Oder?
Oh, okay. Gut, ich muss nochmal nachgehen. Jetzt, wo du nochmal nach oder. Ja, das hättest du jetzt wahrscheinlich bei jedem gesagt, den ich hier in den Ring geworfen hätte. Ja, ne? Um schön nebulös zu bleiben. Schön. Das war das große Highlight. Es gab natürlich noch einige andere, aber wenn wir es vielleicht ein bisschen von vorne nach hinten durchgehen, die SG, nehme ich mal an, VTB Altjürden. Das war dein erster Verein. Haben wir das richtig
recherchiert? Mein erster Profiverein, ja. Also ich war vorher bei der HSG Neuenburg-Bockern als Jugendspieler, aber meine ersten Männerspiele habe ich dann für Altjürden gemacht, genau. Und da habe ich ja Sascha kennengelernt in der Zeit.
Deinen Mentor, den wir vorhin ja auch schon gehört haben. Und das ist der Verein sagt mir ehrlich gesagt nichts, ist auch irgendwo im Norden.
Ja, in der Nähe vom Jadebusen, zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven, oben an der Küste. Genau, hieß dann zwischenzeitlich auch HSG Farel, hat jahrelang zweite Liga gespielt, jetzt nicht mehr. Weiter unten unterwegs, aber war damals die Größe dort oben. Also war jahrelang zweite Liga und als ich dorthin gewechselt bin, waren die eine feste Größe in der zweiten Liga.
Und war bei dir da schon, da warst du ja noch ein sehr junger Kerl, also bist ja heute auch immer noch, aber damals immer, da warst du noch jünger. War das damals schon abzusehen, wo deine Karriere hinlaufen könnte oder wie war die Zeit damals in der zweiten Liga?
Nee, ich habe das selber nicht gesehen. Also ich habe natürlich versucht, gut Handball zu spielen und viele Bälle zu halten, aber ich bin da ja noch zur Schule gegangen, habe mein Abi nebenbei gemacht und da war mir überhaupt nicht bewusst und vielleicht war auch gut, dass ich vielleicht selber gar nicht das zu hoch gehängt habe. Ich hatte auch nie den vordergründigen Wunsch geäußert und habe den nie nach außen getragen, dass ich Handballprofi werden will. Also ich habe dann irgendwann in Altjürden, kam jemand und wollte mir dann halt Geld dafür geben, dass ich da jetzt im Tor stehe und dass ich dann jetzt noch weiter da spiele und noch mehr Geld dafür gebe. Noch mehr schön. Geld, noch 100 Euro oder damals D-Mark wahrscheinlich mehr geben. Und trotzdem war das für mich, hatte das nichts mit Profitum in dem Sinne von Job zu tun, sondern eher Profitum im Sinne von Leben und sich auf den Sport auszurichten. Ja, aber da bin ich dann so reingerutscht. Also bin dann nach dem Abi ja Sportsoldat geworden und habe dann eigentlich so das erste Mal richtig wie ein Profi gelebt und dann auch das erste Mal richtig damit, sagen wir, meinen Lebensunterhalt verdient. Und dann war ich irgendwie Profi.
Und dann ging es ja 2002, also da warst du ja auch noch, da warst du ja dann noch 19, ne? Wenn ich jetzt gerade richtig gerechnet habe, ging es weiter zum Wilhelmshavener HV, mit dem du dann auch gleich in die Bundesliga hoch bist.
Genau, ich bin dann also von Altjürden nach Wilhelmshaven gewechselt, mitten in der Saison, weil Altjürden zu der Zeit finanziell nicht ganz so stark aufgestellt war und Wilhelmshaven noch einen Torhüter brauchte, um wirklich diesen Traum von der Bundesliga sich zu erfüllen. Dann hat man gesprochen und dann bin ich, glaube ich, einen Tag vor Wechselfrist, die war damals noch im Januar, am 14. Januar, von Altjürden nach Wilhelmshaven gewechselt. Das sind nur gefühlte 30 Kilometer Luftlinie und das ist so ähnlich wie Schalke Dortmund. Sodass ich dann mir da einiges dafür einiges einstecken musste. Aber im Nachhinein natürlich genau der richtige Punkt, weil der richtige Schritt war und war nicht ganz einfach. Aber es war dann so, dass wir dann immer das Derby gegeneinander gespielt haben, ich dann in dem Spiel nicht gut gespielt habe, Altjürden dann bezwungen habe, wir wichtige Punkte um den für den Aufstieg geholt haben und danach ist dann wirklich, ging bei mir gar nichts mehr. Da saß ich, da gibt es Bilder von mir, wie ich wirklich minutenlang Tränen überströmt auf der Bank sitze und einfach gar nicht wusste, was mit mir los ist, weil ich dachte, es kann ja nicht sein. Ich war so in einem Zwiespalt, ich habe jetzt hier gerade gegen meine alten Kumpels irgendwie was gemacht und klar wusste ich, es ist wichtig für uns und Traum erste Liga, aber ich war so zerrissen innerlich, dass ich gar nicht wusste, was da gerade in mir passiert und das war auch so ein großer Schritt in meiner Karriere, wo ich dann lernen musste zu differenzieren zwischen Freundschaft, zwischen Job, zwischen all den ganzen Sachen. Auch eine Sache, die ich nicht so schnell vergesse.
Wow, aber das hätte ich, also passt auch total zu dir, so wie ich dich kennengelernt habe, aber das ist ja schon außergewöhnlich. Also, dass jemand, so, man kennt das ja von vielen, man jubelt nicht gegen den Ex-Club und so, aber ich habe jetzt, glaube ich, noch nie einen gesehen, der wirklich Tränen überströmt da saß, weil er noch so an den Leuten hängt, mit denen er vor kurzer Zeit noch zusammengespielt hat.
Ja, es war hat sich ganz komisch angefühlt für mich und ich war auch, bin auch die ersten Tage mit einem ganz komischen Gefühl dort ins Training gefahren. Da war ich vielleicht noch jung, naiv und irgendwie auch ein bisschen romantisch eingestellt. Das kann ja eigentlich nicht gehen, aber als selbst Sascha dann gesagt hat, Junge, das ist der richtige Schritt und ich gehe mit als Torwarttrainer, er ist ja damals dann quasi als mehr oder weniger direkt aus diesem Altjürdener Umfeld mit mir nach Wilhelmshaven gegangen, hat mich da als Torwarttrainer dann unterstützt, über Jahre dann auch und als wir dieses Paket geschnürt hatten und ich von ihm den nächsten richtigen Arschtritt bekommen habe, mach das jetzt, Junge, dann war klar, das muss jetzt funktionieren und wie gesagt, war am Ende auch entscheidend, weil sonst hätte ich diesen Aufstieg nicht mitgemacht, hätte dann wahrscheinlich den nächsten Schritt nach Magdeburg nicht so schnell vollziehen können. Von daher war alles gut.
Genau. Ja, das ging sehr schnell weiter. Also anderthalb Jahre waren es dann beim WHV und 2003 bist du dann schon zum großen SCM gegangen. Das ist ja mit 20 Jahren auch eine stramme Sache, ne? Ist ja der Handballverein im Osten.
Ja, das war absolut,
damals gewesen.
Absolut. Also ich habe tatsächlich schon 2 Jahre vorher mit Kontakt zu Alfred Gislason gehabt, der mich dort mal im Zweitliga-Duell gegen die zweite Mannschaft von Magdeburg gesehen hat in der Gisler Halle in Magdeburg. Und danach dann irgendwann bei meinen Eltern mal durchgeklingelt hat, wie es dann aussieht, ob ich nicht nach Magdeburg kommen will. Und dann haben meine Eltern erstmal abgewunken und gesagt, ey, der Junge macht erstmal sein Abi.
okay. Ja. Falsche Priorität. Nee,
richtige. Es war gut so. Es war alles gut so. Ja, okay. Und von daher stand der Kontakt schon so ein bisschen. Aber genau, als wir dann gesprochen haben und überlegt haben, wie es dann weitergeht, da war Magdeburg kurz davor, die Champions League zu gewinnen und ich dann da hinwechseln sollte im nächsten Jahr. Also von daher, krasser Schritt von einem Aufsteiger, erste Liga, der jetzt ums Überleben kämpft, dann plötzlich nach Magdeburg zu wechseln und dort auch mit nominell guten Chancen viel zu spielen in dem Jahr, weil beide erfahrene Torhüter, die den Club verlassen, habe ich mir lange überlegt, aber am Ende war es genau richtig und dass Alfred mich da hingelotst hat und mir so viel Vertrauen geschenkt hat, war sicherlich neben Saschas Engagement der größte Booster in meiner Karriere.
Ich meine, inzwischen ist er eine Legende, weil er sowohl mit Magdeburg als auch mit Kiel alles abgeräumt hat. Aber wie war er denn damals? War er damals schon so eindrucksvoll? Wie hat er auf dich gewirkt, Alfred Gieseson,
absolut, damals? Absolut. Also er war natürlich ein Tick weit anders. Jetzt ist er noch viel, sag ich mal, alles ist viel selbstverständlicher von dem, was er macht und tut. Und dass er Titel gewinnt, aber er war damals schon die gleiche Person und hat, diese gleiche Aura, die ihn umgibt, die ich damals bei den ersten Treffen gespürt habe, die ich dann als Trainer bei ihm gespürt habe, die man auch jetzt immer noch spürt. Also das ist einfach dieser Charakterzug, diese Art Mensch, der nicht unterscheidet zwischen, der den Menschen nicht bewertet nach seiner sportlichen Leistung, sondern dahinter den Menschen sieht. Und wenn abgepfiffen ist, ist was anderes. Natürlich musst du dir mal was anhören, aber dann ist das immer auf sportlicher Ebene. Da ist er sicherlich nicht der Einzige, der das kann, aber er kann das auf eine ganz besondere Art und Weise gut, finde ich. Und er nimmt das Leben nicht so ernst. Und er hat immer ein Grinsen auf den Lippen, auch im Training. Selbst wenn du dann 2 Stunden trainiert hast, dann guckt er dich an und sagt, ja, mir gefällt es gerade so gut, wir machen noch 10 Minuten. So, ja. Und das sind halt diese kleinen Geschichten, von denen man, glaube ich, Tausende erzählen könnte, wenn man mit ihm zusammengearbeitet hat, was ihn auszeichnet und was ihn auch so erfolgreich macht.
Und wie war es dann, ihn jetzt nach so vielen Jahren, auf einmal standet ihr wieder zusammen in der Trainingshalle in Aschersleben?
Ja, ich habe mich sehr darauf gefreut. Die ganzen Umstände waren natürlich speziell, aber dass dann Alfred dann der Bundestrainer war oder wurde, hat mich dann schon gefreut, weil wir ein gutes Verhältnis hatten über all die Jahre, haben dann auch direkt in den Tagen telefoniert. Und ja, dann hat sich das eigentlich ein bisschen angefühlt wie damals. Also es war ganz ähnlich und wenn man dann auch sieht, die Kieler Spieler, die dann auch drumherum standen und die natürlich jetzt einen neuen Trainer haben, aber die ihn auch über Jahre kennen und dann einfach genau wissen, was kommt, genau wissen, wie das jetzt abläuft und das nichts mit Routine zu tun hat, sondern einfach, dass man sich darauf freut, wie das Ganze abläuft und so. War schon speziell und die Woche war toll.
Und ich nehme an, das ist auch so eine Sache, die du wahrscheinlich, also wir sehen viele Sachen durch Corona gerade herbei, die wir nicht haben können, aber nochmal so ein Lehrgang mit Alfred Gieseson ist wahrscheinlich was bei dir auch sehr weit oben auf der Vorfreudeliste steht.
Definitiv, da mache ich keinen Hehl draus. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen doch, also nicht täglich oder regelmäßig Kontakt, aber wir sind ja in unseren Gruppen da vereint, was die Nationalmannschaft angeht und wir haben schon einige Male geschmunzelt, weil Alfred dann immer irgendwelche neuen Videos einstellt, die wir uns angucken sollen. Erst war es Holland, dann haben wir nicht gespielt. Dann war es die Quali mit Schweden und all den anderen Gegnern, wo er dann geschrieben hat, ja, wahrscheinlich unsere nächsten Gegner, schaut euch die schon mal an. Dann wurde das wieder gelöscht, dann gab es Ukraine, weil wir dann ja wahrscheinlich...
Also der arbeitet
einfach weiter, Schmiso. Das ist nicht wie bei dir, wo dann einfach nur Homeoffice ist, sondern bei uns wird wirklich gearbeitet. Ja, wir gucken dann die nächsten Gegner an, egal was da kommt. Ja, alles, was der Trainer sagt, wird gemacht. Ja, also das war schon...
Ist ja, wirklich frech von dir. Ich versuche hier allen Handballfans Unterhaltung zu liefern.
Nein, also ich habe mir natürlich ehrlicherweise sagen, nicht ein einziges Video bisher angeguckt, weil auch klar ist, dass wir nicht spielen aktuell. Aber die gesamte Situation hat schon irgendwie eine gewisse Tragik, Komik, was auch immer gehabt, dass wir dann permanent irgendwie von ihm Material bekommen zum Arbeiten, aber irgendwie gar nicht wissen, worauf wir hinarbeiten. Ja.
Geil, ey. Also... Oh Mann, ey, das ist so ein geiler Umgang mit der Corona. Finde ich super. Das passt irgendwie in das Bild, was man von Alfred Gieseson hat. Ehrlich. Zurück nochmal kurz zum SCM. Anfang der 2000er, 2001 und 2002, alles abgeräumt, Meister und Champions League-Sieger geworden. Und dann, ich habe das nach Jahren ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Kopf, aber das war ja dann, glaube ich, so die Zeit, wo du dort wurst, wo es anfing sportlich und vor allem dann auch wirtschaftlich etwas schwieriger zu werden. Ging das schon los in deiner Zeit oder hattet ihr da noch die guten Jahre, die fetten Jahre
sozusagen? Nee, es ging schon los dann. Es war auch einer der Gründe, warum ich dann am Ende mich entschieden habe, den Club zu verlassen, weil es einfach nicht klar war, wie es weitergeht. Und ich dann natürlich ein gutes Angebot aus Hamburg hatte und das mit Heimatnähe und mit allem und mit neuen großen Zielen gut vereinbar war. Aber ich hatte 4 tolle Jahre in Magdeburg und auch sehr erfolgreich. Ich meine, direkt in meinem ersten Jahr sind wir auch im Champions League Halbfinale dann wieder ausgeschieden danach auch weiter immer in der K.O.-Phase gewesen, auch wenn Alfred dann irgendwann gehen musste, was keiner richtig verstanden hat, aber es waren erfolgreiche Jahre, dann den ERF Cup noch gewonnen später und nur in den letzten ein, zwei Jahren war dann klar, dass es wirtschaftliche Probleme gibt und ja, ich habe mich dann ja irgendwie aufgrund der ganzen Situation mich so ein bisschen umgetan, auch gedanklich. Ich hatte schon mich darauf eingestellt, mein Leben lang in Magdeburg zu bleiben, weil einfach ganz viel gepasst hat. Ich habe mich in der Stadt wohl gefühlt, der Club hat gut funktioniert. Ich hatte große Ziele mit dem Club selber und nur dann war halt klar, es könnten zwei, drei schwierige Jahre sein und dann war es nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte da nicht beistehen aber, oder zu dem Club stehen in dem Moment. Aber dann gab es so ein, zwei Querelen auch drumherum, auch im Management, wo ich dann gesagt habe, so nee, das muss jetzt nicht sein. Und dann kam halt ja in dieser Zeit auch das gute Angebot aus Hamburg, wo ich dann auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch immer darauf gehofft habe, dass das irgendwann mal kommt. Und dann habe ich es gemacht.
Was war da so? War das sportlich? Ich denke ja auch ein bisschen mehr Kohle dann, weil der HSV damals extrem gut aufgestellt war. Hat das auch was mit zurück in die Heimat zu tun oder was war so der Grund, den Wechsel zu vollziehen?
Der Grund war, ja, also natürlich, ich bin keiner, der da drum rumredet. Geld muss im Profisport verdient werden, keine Frage. Und das Angebot war gut. Nur es war für mich der aufstrebende Club in dem Moment. Kiel war gesetzt, kam für mich in dem Moment nicht in Frage, weil mit Henning Fritz und Omar Je und da war alles gut besetzt. Und Hamburg war für mich so der aufstrebende Club und Weltstadt. Und ich konnte es mir gut vorstellen, in die Nähe der Heimat zu gehen. Und dazu kam einfach dieser Wunsch, in dieser fantastischen Arena zu spielen. Also Magdeburg hat eine tolle Atmosphäre, eine tolle Halle. Aber ich werde nie vergessen, dass ich damals in der Bauphase der damaligen Colorline Arena dort mit meinem Auto hingefahren bin und mir die Baustelle angeguckt habe, weil ich einfach wusste, dass ich irgendwann da spielen möchte. Das war, glaube ich, als wir mit Wilhelmshaven aufgestiegen sind. Dann haben wir dort, wusste ich, dass ich in der nächsten Saison dort spielen werde und bin dann da hingefahren, habe mir diese Baustelle angeguckt und da habe ich so ein bisschen dieses Ziel visualisiert und gedacht, irgendwann kommt der Tag, wo ich in dieser Halle spiele, wo ich das hier mein Zuhause nennen darf. Und ja, es ist wahr geworden. Ne? War sehr schön und dann ja, waren es natürlich auch, was waren es denn, 9 erfolgreiche Jahre in Hamburg oder 9,5?
Ja. Und hast du dann auch, wenn du das so klar schon als Ziel hattest, hast du da, also streckt man da auch mal die Fühler auf oder sagt dem Agenten irgendwie, guck doch mal, ob du da was in die Bahn leiten kannst oder hast du wirklich gewartet und gehofft, hoffentlich kommt der HSV auf mich zu?
Ich habe gehofft und ich war damals in der Situation, dass ich natürlich gut für Aufmerksamkeit gesorgt habe. Also ich habe in Magdeburg tolle Jahre gespielt und war immer noch sehr jung, sodass ich eigentlich mich nie beklagen konnte. Ich hatte immer eine Menge Angebote auf dem Tisch und durfte eigentlich eher wählen dann in dem Moment, so dass ich mich eigentlich nie aktiv anbieten musste. Und ich hatte mich aber dann auch schon in meiner Magdeburger Zeit von meinem Berater getrennt, weil ich nicht mit allem zufrieden war und gesagt habe, hey, ganz ehrlich, traue ich mir durchaus zu, das Ganze hier auch alleine zu machen. Habe mir dann einen Anwalt gesucht, der das Vertragliche für mich dann macht, aber die Verhandlungen habe ich dann alleine geführt. Und das war vielleicht blauäugig, aber ich glaube, dass ich insgesamt damit nicht so schlecht gefahren bin, weil man auch eine große Wertschätzung dafür bekommt, dass man sowas auch für sich selber regelt und selber für sich einsteht. Und ich hatte mit Jan Fechter damals, der vielleicht auch noch was sagt, Legende aus Flensburg und auch Legende aus der Nationalmannschaft, einen Berater, sage ich mal, als Rechtsanwalt an meiner Seite, der die Verträge geprüft hat. Und so haben wir das dann irgendwie zusammen alles geschaukelt und so haben wir selbst einen Vertrag beim HSV und auch Verlängerungen und so weiter dann erstmal so durchgeschaukelt. Ja.
Okay, stark. Aber ist das nicht, ich finde ja, ich hasse das ja, über Geld zu verhandeln. Deswegen, ich bin ja auch bei so einer Agentur angedockt, wo ich extrem froh drum bin, dass ich sowas nicht machen muss. Aber dir macht das nichts aus. Du bist da schmerzfrei und machst das selber.
Ja, also ich finde es auch nicht immer angenehm, aber wer kann dich besser vertreten als du selbst, ja? Also man hat natürlich, wenn man einen Berater dazwischen hat, immer nochmal so eine Rückfallversicherung, wo man sagen kann, war nicht so gemeint. Fangen wir nochmal neu an. aber es gibt sicherlich Situationen, wo du dann vielleicht miteinander gerätst und ein paar Tage später dann mit dem Geschäftsführer über andere Sachen reden musst, wo dann ein bisschen Distanz gut gewesen wäre. Aber insgesamt sind die Gespräche immer gut und fair verlaufen und ich will mich da nicht beklagen. Vielleicht hätte ein Berater irgendwo nochmal 5 Euro mehr rausgeholt, aber ich habe immer für das gespielt, was es mir wert war und das war, oder was ich wollte. So, von daher alles gut.
Ja. Ich denke, dein Marktwert war ja auch entsprechend, dass die jetzt nicht mit lächerlich niedrigen Angeboten auf dich zugekommen sind, oder? Oder gab es sowas auch mal, wo du gesagt hast, ey Leute, was soll das denn?
Natürlich gab es diese Situationen, aber die hat man dann entweder aufgelöst, indem man ein anderes Angebot auf den Tisch gelegt hat oder gesagt hat, ey, so brauchen wir nicht zusammenarbeiten. Mhm. Also solche Situationen gibt es immer und es ist ja auch legitim, dass man einen Verein versucht, mal einen Schnapper zu machen. Und da muss man halt seine Interessen vertreten, mhm. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Mhm. Und wie gesagt, ich bin, glaube ich, nie wirklich übers Ohr gehauen worden, aber war immer mit allem zufrieden.
Ja. Ja. Wer war denn dann eigentlich im Endeffekt der dich nach Hamburg geholt hat? War das der damalige Mäzen und Präsident Andreas Rudolph oder war das aus dem Trainer- und Managementstab oder wie war der Kontakt?
Ich hatte mit allen Leuten Kontakt. Natürlich hatte ich mit Andreas Rudolph Kontakt. Der erste Kontakt war aber mit Christian Fitzek, der damals sportlicher Leiter war. Und dann habe ich auch mit Schwalbe telefoniert. Mhm. Aber klar, die Verträge und die Gespräche liefen dann über Andreas Rudolph am Ende, weil er natürlich der Chef war zu der Zeit. Und er hat mir auch unmissverständlich klar gemacht, dass ich sein Wunschspieler bin und wir haben super gute Gespräche gehabt und er hat mir auch erzählt, was er aufbauen will, was er dann ja auch wahrgemacht hat. Und von daher war das relativ schnell klar, dass man mit Andreas da diesen Weg gehen kann.
Ja. Da könnten wir jetzt lange drüber reden. Du hast schon gesagt, es waren ja fast 10 Jahre, 2007 bis 2016. Da gibt es sicher sehr viel zu erzählen. Aber da du vorhin diesen Champions League-Titel schon mal angerissen hast, wie ist das vielleicht noch die größere Nummer sogar als der Meistertitel dann 2011 gewesen?
Definitiv. Also Meister war eine Erlösung für uns damals, weil wir jahrelang dran waren und gefühlt auch teilweise die Saison irgendwie dominant oder nicht dominant waren, aber wir waren den Kielern immer auf den Fersen, teilweise sogar voraus. Aber die Kieler haben dieses Meistergehen halt gehabt und haben uns immer irgendwie abgefangen, spätestens an einem Heimspiel uns irgendwie eine mitgegeben. Sodass es dann diese Meisterschaft mit dem Kader, mit all den Möglichkeiten in Hamburg dann 2011 ein ganz, ganz großer Erfolg war, aber irgendwie sich auch ein bisschen wie eine Erlösung angefühlt hat. So endlich haben wir es geschafft. Sodass das, ich würde das niemals als Selbstverständlichkeit titulieren, aber es hat sich in dem Moment so angefühlt, irgendwann musste es ja mal passieren. So.
Ja. Ende des langen Weges so richtig, ein bisschen.
Ja, genau.
Und Champions League war, so wie ich das bei dir, also du hast die Namen ja vorhin schon gesagt, allein Barcelona zu schlagen, die ja quasi immer ein Aspirant sind, immer die finanziellen Möglichkeiten haben und ja auch das Ding vor allem Ende der 90er regelmäßig eingefahren haben. Das war dann schon Richtung Sensation so ein bisschen, den Champions League-Titel nach Hamburg zu holen?
Ja, also ich habe da viel drüber nachgedacht auch und in dem Moment war es einfach nur, es war der größte Titel, den man gewinnen kann, aber der sportliche Wert ist mir, glaube ich, erst so im Nachhinein klar geworden. Kiel geschlagen, Barcelona geschlagen, das mit einer doch unterlegenen Mannschaft, die eigentlich, wo schon klar war, dass die im nächsten Jahr nicht mehr so zusammenspielen wird. Und ich glaube, dass dieses rein sportliche Handballspielen, glaube ich, noch einen Ticken höher zu bewerten ist bei einem Champions League Final Four, gerade auch mit diesen Mannschaften, als ein WM-Finale, wo natürlich ganz andere Emotionen herrschen und irgendwie mehr ein anderer Blick drauf ist und mehr Pathos vielleicht drauf ist. Aber so dieses Sportliche war 2013 für mich einen Ticken höher und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern.
Ich finde, solche Titel müssen dann ja auch begossen und gefeiert werden. Als ich Pommes danach gefragt habe, da hat er, glaube ich, vom Meistertitel 2011 geredet. Ich habe gefragt, wie die Party so war und da meinte er, das waren Exzesse, die ihr da gefeiert habt. Würdest du da mitgehen?
Ja, definitiv. Wir hatten natürlich einen schönen Zeremonienmeister mit Andreas Rudolph, der uns natürlich auch zu Partys angeleitet hat, weil ja auch vollkommen verständlich, ein junger Club, der dann plötzlich alles gewinnt und natürlich auch mit entsprechenden Mitteln ausgestattet war und die Hilfe von Andreas hat, aber trotzdem muss man das ja sportlich erstmal alles so leisten und Andreas war immer jemand in der ganzen Zeit, der gesagt hat, Männer, wir können 6,5 Tage lang uns hier den Arsch aufreißen, aber wenn wir was erreicht haben, dann feiern wir auch mindestens einen halben Tag so. Und das war so die Prämisse, unter der wir auch gelebt haben und auch gearbeitet haben und da hat er sich natürlich auch nicht lumpen lassen, in diesem Moment dann die Flaschen zu öffnen und zu sagen, Männer, jetzt hier Schleusen auf und Vollgas und von mir aus auch eine Woche lang nach so einem Titel. Das waren die schönen, sind die schönen Momente in so einem Club dann.
Sehr geil. Hattest du, gab es besondere Beziehungen, irgendwie einen besten Kumpel oder sowas? Waren ja, ich weiß nicht, Mimi, Pommes, vielleicht auch Schwalbe. Mit wem hast du dich besonders gut verstanden in der Zeit?
Das wäre fast fies, jemanden rauszuheben. Also Man ist ja mit manchen Leuten mehr auf einer Wellenlänge als mit anderen und vielleicht auch aufgrund der Nationalität oder was auch aufgrund anderer Sachen enger zusammen. Und das waren in Hamburg dann sicherlich Pommes, Matti Flor und Toto Jansen. Wir vier und dann vielleicht noch mit Stefan Schröder zusammen. War schon so eine Crew, die viel zusammen gemacht hat, die auch eigentlich in der ganzen Zeit, in meiner ganzen Zeit dort war und über Jahre dann irgendwie auch sich kannte und zusammengearbeitet hat. Da denke ich schon, dass so das engste Verhältnis war. Und ja, zu den allermeisten aus dieser Mannschaft habe ich auch noch echt einen guten Draht. Pommes wohnt ja auch noch ums Eck, auch wenn wir es jetzt gerade nicht sehen können. Geht ja gerade nicht. Dann hoffen wir, dass wir das Geburtstagsgrillerchen zu seinem 40. dann demnächst mal nachholen können.
Oh Mensch, ist er schon 40 geworden oder was? Ist
ja, mir vor kurzem. Schmieso, du musst mehr bei Social Media gucken.
Und ich habe ihm nicht gratuliert, ich Ochse. Ja. Oh Gott, da muss ich ihm gleich mal, das muss ich noch nachholen. Oh Gott, jetzt hast du mich voll auf den falschen Fuß. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch fragen zu der Zeit, Mensch? Egal, dann jetzt muss ich mir Hilfe holen, denn, und das ist jetzt eine wirkliche Sensation, dass dieser Mann per Sprachnachricht auftritt, denn sagen wir mal, mit ihm ist es organisatorisch nicht immer ganz einfach. Aber wir haben es geschafft, einen alten Weggefährten auch aus der Hamburger
Zeit. Es kann ja nur Mimi Kraus sein.
Jorge! Sehr gut. Mimi hier. Wie meine Ohrläppchen mal wieder gehört haben, bist du dran mit dem Podcast. Und ja, erzähl doch den Leuten mal, was hat es denn eigentlich mit dem Ausruf Jorge Better, das bist du schuld. Auf sich. Also es wurde, glaube ich, bis heute nicht aufgeklärt, oder? Jogi, da kannst du doch bestimmt Licht ins Dunkel bringen, oder? Viele Grüße aus Göppingen, dein dich liebender Mimi.
So, jetzt erklär mal, da bin ich jetzt auch komplett überfragt.
Ja, sagen wir mal so, ich möchte niemanden schlecht dastehen lassen und von daher möchte ich mit dem Satz schließen, Jogi Bitter, das bist du schuld, ist ein Standardfloskel, die bei jeder Begrüßung zwischen Herrn Kraus und mir entfleucht und wo wir herzlich drüber lachen können.
Gut, dann müssen wir mit Mimi nochmal 2.0 aufnehmen, dann muss er das selber irgendwann in grauer Zukunft nochmal auflösen, hier bei Hand aufs Herz. Seid ihr auch noch viel in Kontakt?
Nein, nicht regelmäßig. Also wir spielen jetzt ja nicht mehr im selben Club und sehen uns auch nicht regelmäßig. Zu Manu Spät zum Beispiel hat er noch mehr Kontakt. Aber ab und zu schreibt man sich mal, helfen uns, keine Ahnung, bei gewissen Sachen. Neulich braucht er von mir einen Kontakt, hat sich gemeldet. Also von daher, wir nicht regelmäßig, aber ab und zu definitiv,
ja. Ja. Und ist da mit ihm, über der Folge, die ich mit ihm gemacht habe, schwebte so ein bisschen die Frage, ob er so ein bisschen das ungekrönte Riesentalent des deutschen Handballs ist. Hast du auch das Gefühl, da wäre noch mehr, mit etwas mehr Ernsthaftigkeit, noch mehr drin gewesen in der Karriere des Mimi Kraus?
Er ist doch schon die Katze, die immer auf die Füße fällt, egal was passiert, oder?
Ja, was aber eher an seinem katzenhaften Talent als an seiner Arbeitseinstellung liegt, oder?
Ja, das ist wirklich Lesen aus der Glaskugel. Also er hat ja nun alles gewonnen, was man gewinnen kann. Was will man dann noch mehr erreichen? Klar, hätte man vielleicht noch länger auf höchstem Niveau spielen können. Aber vielleicht hätte er auch all die Titel nicht gewonnen oder uns auch nicht so helfen können bei den jeweiligen Titelspielen oder bei den Meisterschaften, wenn er diese Leichtigkeit nicht gehabt hätte, die er immer wieder reingebracht hat. Also ich glaube, es ist fast müßig, ja, darüber zu diskutieren.
Ja, okay. Das können wir, glaube ich, absolut so hinnehmen. Ihr habt ja dann nochmal in Stuttgart zusammengespielt, wo du 2016 hingegangen bist. Dieses Ende vom HSV müssen wir, also ich nehme mal an, du wärst ja einfach dort geblieben, wenn denn nicht diese Insolvenz passiert wäre. Wie hast du das Ende des HSV erlebt?
Ja, war sehr überraschend. Also es deutete sich ja im Oktober 2015 an, dass wir dass es schwere Zeiten kommen, weil wir kein Gehalt mehr bekommen haben und irgendwie die Liquidität nicht da war im Club. Aber wir waren felsenfest davon überzeugt, dass sich das klärt und dass dort der Weg weitergeht. Der HSV war für uns so ein Flaggschiff, dass da nichts passieren kann. Und aber wir haben dann auch mit dem Mannschaftsrat und mit all den wichtigen Leuten dann viele Gespräche geführt und uns wurde immer mehr klar, okay, irgendwie, es hängt jetzt irgendwie doch so und es wird nicht so ganz leicht. Trotzdem haben wir bis Anfang Januar immer wieder die Gespräche gesucht, auch mit Andreas und mit anderen Investoren, um zu einen Weg zu finden, dass das nicht kaputt geht, dass es das weitergeht. Und ja, es war schon eine schwierige Situation, sich dann irgendwann eingestehen zu müssen, boah, der Weg ist hier vorbei. Und wir haben im Januar gehofft und dann kam aber irgendwann ja der Insolvenzverwalter und hat gesagt, okay, wir werden das Ding hier zumachen müssen. Wir finden finden nicht den Weg zueinander, wie man jetzt dieser Gesellschaft weiterhilft und auch auf neue Beine stellt. Wir müssen den Laden zumachen, was bedeutet, dass wir nicht weiterspielen können und dass wir euch auch nicht weiter hier beschäftigen können. So. Und das war schon ein sehr, sehr harter Schlag. Und hat auch ein paar Tage gedauert, aber irgendwann muss man Realist sein und sagen, okay, dann auf zu neuen Ufern und gucken, was irgendwie geht. Und viele haben, also es sind ja auch ganz viele dann noch irgendwie halbwegs gut untergekommen mitten in der Saison, sodass das eigentlich dann klar ein schwerer Schlag war für alle und ein Ende einer Ära dann auch, aber doch irgendwie jeder seinen Weg gegangen ist dann.
Wie kam es bei dir dann, dass du nach Stuttgart gegangen bist? Ist ja jetzt nicht der naheliegendste Weg, weil es weit auseinander ist, aber auch, weil es eine ganz andere Tabellenregion ist, vom Allesgewinner zum Abstiegskämpfer.
Ja, war total spannend und das war genau das, was mich auch gereizt hat. Also ich hatte natürlich schon andere Angebote aus der Liga, aber klar war auch, dass es im Januar jetzt nicht irgendwie die Bombenangebote geben kann. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt und versucht auszusieben, was könnte mich denn jetzt wirklich interessieren und was nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte ja nicht am Ende der Saison irgendwie dastehen und vielleicht irgendwie Zehnter sein oder irgendwie so die ganze Zeit um nichts spielen. Und dann war klar, dass der Weg mit Stuttgart eigentlich ein Kampf wird, irgendwie diese Klasse zu halten und dass ich aber irgendwie jetzt aufgrund der ganzen Situation mit Insolvenz und mit allem irgendwie auch neue Motivation brauche. Und das war dann natürlich die größte Motivation, die man da finden konnte in der aktuellen Situation, gegen diesen Abstieg einfach nur zu kämpfen. Und haben wir am Ende zum Glück auch geschafft.
Wie war das dann, da so als eines der Flaggschiffe des deutschen Handballs hinzukommen in, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse sportlich, die Provinz, also im Vergleich zum HSV, ne, weil ja nicht um Titel, sondern eben um den Klassenerhalt gespielt wurde.
Ja, kompletter Kontrast, definitiv. Also ganz andere ganz andere Tabellenregion, ganz andere, nicht so viel Glanz und Gloria, wie es vielleicht vorher mal war. Aber für mich auch eine neue Rolle in der Mannschaft. Also ich war natürlich vom ersten Tag an dort akzeptiert, obwohl mich keiner kannte, also nicht persönlich kannte. Ja. Und habe dann ganz anders auch gelebt und versucht irgendwie mich noch viel mehr einzubringen. Vorher war man so irgendwie einer von vielen und dann plötzlich natürlich so das Aushängeschild auch im Club. Aber es war mir bewusst und das habe ich auch so gespielt und auch gern so angenommen und es macht mir auch bis heute Spaß.
Und die Entwicklung so des TVB, inzwischen ja immer sicherer auch über die Zeit den Klassenerhalt geschafft, wurde sozusagen jedes Jahr ein bisschen früher der Klassenerhalt klar gemacht. Jetzt gab es dann schon einen Umbruch, Mimi Kraus ist gegangen, Michael Schweikart auf dem Spielfeld ist gegangen, sondern dann neuer Mittelmann, Max Häfner, ganz junger Typ also quasi ein bisschen rund erneuert auch. Wie war so die Entwicklung des TVB Stuttgart aus deiner Sicht, seit du da hingekommen bist, im Vergleich zu deiner ersten Saison?
Ja, es hat sich permanent natürlich schon alles weiterentwickelt drumherum. Also es war klar, dass dieser Aufstieg war kein Unfall, sondern das war schon ein bisschen geplant und sollte auch in diese Richtung gehen. Man hatte das ganz klare Ziel, den TVB in die Bundesliga zu führen, aber trotzdem ist dann sehr viel neu und trotzdem muss dann ein bisschen improvisiert werden in den ersten Jahren auch und geguckt werden, wie früh schafft man denn den Klassenerhalt. Und ganz wichtig waren natürlich dann die Erfolge, dass man den Klassenerhalt relativ früh hatte im letzten Jahr, dann auch die Mannschaft dementsprechend bestücken kann, einen Umbruch machen kann und jetzt auch versucht, für die nächsten Jahre die Mannschaft möglichst früh und gut zu ergänzen und um einfach zu einem Club zu werden, der ein gestandener Bundesliga-Club ist und der nicht jedes Jahr darum fürchten muss, was mit dem Abstieg zu tun zu haben.
Und das siehst du auch, dass das schon absolut möglich ist, da im Schwabenland einen zweiten festen Bundesligisten zu
etablieren? Ja, ich glaube, dass wir das aktuell gefühlt auf jeden Fall sind. Wir haben ja auch die Derbys in den letzten Jahren immer recht ausgeglichen gestalten können, auch welche gewonnen. Ich glaube, dass wir schon anerkannt sind und dass wir jetzt natürlich mal schauen müssen, was nach dieser ganzen Krise ist. Das können wir, glaube ich, nicht sehen. Das können wir jetzt alle nur vermuten oder erhoffen uns alle, dass es keinen Club da irgendwie trifft. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass wir auch aus den Gesprächen der letzten Wochen, dass wir beim TVB gut aufgestellt sind und dass wir gut durch diese Krise durchkommen.
Auf was stellst du dich denn ein? Glaubst du, es wird nochmal gespielt in der Saison oder erleben wir das
nicht? Gut, also wenn wir nächste Woche jetzt raus sind, dann wird es wahrscheinlich schon entschieden sein. Montag wird es wahrscheinlich entschieden.
Ah, okay, ach so, das ist, ja gut, das macht ja Sinn, stimmt.
Jetzt ich kann dir gerne was zum Saisonabbruch sagen.
wie meinst du, wenn es den geben würde?
Da ist aber kein Weg dran vorbei, oder?
Ein Thema, was, durch das du jetzt, glaube ich, aber nochmal einer ganz anderen Bühne oder wo du nochmal auf einer anderen Bühne warst, du warst ja bei Die Höhle der Löwen.
Korrekt, ja.
Wie war es in der Höhle? Hatten sie mehr Angst vor dir oder du mehr Angst vor ihnen?
Also Angst ist schon das richtige Wort. Also es war schon sehr ungewohnt in dieser Position. Also klar, die Fernsehkameras an sich, die machen mir ja nicht viel aus, weil ich die Situation kenne. Aber in der Regel mache ich vor Kameras irgendwas, was ich gut kann und was ich gewohnt bin. Und dort war das was anderes. Ich habe mich da sehenden Auges irgendwie angemeldet mit meinem Unternehmen bei Höhle der Löwen und versucht, in die Sendung zu kommen. Und das hat am Ende geklappt. Und was das aber am Ende mit mir gemacht hat und was für eine Nervosität da in mir aufgestiegen ist, habe ich vorher nicht kommen sehen. Also es war schon brutal, muss man sagen. Also es war ein ganz, ganz, ganz neuer Schritt, eine ganz, ganz ungewohnte Situation, dort seine Ideen und sein eigenes Produkt und sein Unternehmen verteidigen zu müssen. Aber es war cool. Man hat wahnsinnig viel gelernt. Allein diese Stunde des Pitches und alles mit dem Üben vorher und in den Proben. War ein toller Tag.
Ja. Und vielleicht erzählst du erstmal, was dieses Unternehmen macht, Drink Better.
Ja, ich habe schon jahrelang neben meiner aktiven Handballkarriere überlegt, was kann ich denn später mal machen. Und für mich war immer klar, dass das jetzt erstmal was mit der Selbstständigkeit zu tun haben muss. Wenn man jahrelang angestellt ist und natürlich auch durch den Sport sehr fremdbestimmt ist, dass man irgendwann den Wunsch entwickelt, da anders zu leben, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und deshalb habe ich immer gesagt, das wird in irgendeiner Form der Selbstständigkeit sein, auf jeden Fall für eine gewisse Zeit. Und habe überlegt, was ich dann später mal machen kann. Und dann natürlich prasseln ja immer permanent Sachen auf einen ein. Und ich habe immer versucht zu filtern, was könnte das denn sein? Es muss ja irgendwas sein, was auch zwischen Hamburg und Stuttgart funktioniert. 1000 Ideen. Und am Ende kam dann dabei raus, dass dieses Nahrungsergänzungsmittelthema mich eigentlich immer schon interessiert hat. Dass ich nicht immer mit allem, was ich selber zur Verfügung hatte, zufrieden war. Und gedacht habe, okay, da muss es doch eigentlich irgendwie noch was viel, viel Besseres geben oder andere Lösungen geben. Und dann hat mich das so gepackt, dass ich daraus dann irgendwann eine Geschäftsidee gemacht habe und ein Unternehmen gegründet habe mit einem Partner zusammen und dann viel geforscht, entwickelt haben und so weiter und ein paar Jahre später dann sogar ein Produkt auf den Markt bringen. Also das habe ich mir damals auch nicht träumen lassen, aber so ist es gekommen.
Okay, also du warst darauf eingestellt, dass das alles noch länger dauert?
Oder? Ja, oder mir war der Weg nicht so ganz klar, sondern es war ja erst klar, es gibt diese Idee, sich mal das Thema Nahrungsergänzungsmittel genau anzugucken, dann mal zu schauen, was könnte innovativ sein, was gibt es noch nicht, womit kann man wirklich auch die eigenen Ideen und Visionen umsetzen und damit irgendwie auch Leuten helfen, weil so ticke ich ja nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte der x-te so und so sein oder möchte das 1000. Eiweißpulver irgendwie rausbringen, sondern wir haben schon nach Innovationen gesucht und die haben wir ganz klar gefunden und haben die in unserem Produkt jetzt vereint, indem wir sagen, wir haben eine besondere Darreichungsform, wir haben eine ganz besondere Technologie, die wir verwenden, um die Inhaltsstoffe zu verarbeiten und dann auch in die Zellen zu bekommen. Dazu noch eine tolle Verpackung mit einer Cap, die man quasi auf jede Flasche draufschrauben kann, um dort das Ganze rauszulösen, dann hinterher ins Wasser einzuschütteln. Also von daher haben wir sehr viele Innovationen irgendwie gefunden und vereint und am Ende waren wir mega happy, dass wir dann ein Produkt hatten, was dann auch andere begeistert hat.
Mhm. Wir sprechen jetzt natürlich, bevor die, also ich kann es noch nicht gesehen haben, wir sprechen jetzt, aber wenn es dann raus ist, Dienstagabend kommt ja die Höhle der Löwen und am Mittwoch erscheint dann dieser Podcast. Was kannst du uns denn schon sagen, wie erfolgreich dein Pitch in der Höhle der Löwen war?
Ich darf natürlich gar nichts sagen, aber ich kann ja mal Hypothesen aufstellen. Also wir haben den Pitch gehalten und ich wage zu prognostizieren, dass wir ganz gut ankamen. wir haben es gut gemacht. Wir haben auch eigentlich alle Löwen erstmal grundsätzlich von dem Produkt überzeugen können. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der nicht sofort zuschlägt oder auch Nachfragen stellt. Und auch kritische Nachfragen sind ja auch immer gewünscht, weil man weiß ja nicht alles. Auch als Gründer weiß man nicht alles. Und von so erfahrenen Investoren und Unternehmern lernt man immer viel. Aber wir hatten das Gefühl, dass wir sehr gut verstanden werden, dass das Produkt verstanden wird, dass wir es auch gut rüberbringen konnten. Und es war natürlich wunderschön, dass wir dann am Ende drei Löwen hatten, die gerne in unser Unternehmen investieren wollten. Und dann war es schon ein bisschen schwierig, auszuloten, wer dann der Richtige für uns ist. Aber als dann klar war, dass Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer uns ein gemeinschaftliches Angebot machen und auch im Prinzip noch das monetäre Angebot ein bisschen erhöht haben, auch natürlich zu mehr Anteilen, also verhältnismäßig, aber uns mehr Geld geboten haben und dazu auch noch Working Capital für die ganze Produktion unbegrenzt dazu geboten haben, war klar, das ist für uns ein Spitzendeal. Den nehmen wir an, auch wenn wir gerne mit Frau Wörl zusammengearbeitet haben, weil wir uns auch vorher auf sie vorbereitet haben natürlich. Aber jetzt sind wir froh, bei Carsten und Ralf im Team zu sein.
Ja, sehr geil, Mensch, Glückwunsch. Das ist ja cool. Und jetzt, was oder vielleicht musst du noch einmal sagen, wer seid eigentlich ihr? Du hast ja noch einen Partner, warst ja nicht alleine.
Genau, da. Ich habe das Unternehmen ist 50-50 gegründet worden von meinem Partner Christian Monzel, der jahrelang in der Werbebranche gearbeitet hat, dort alles gesehen hat und der so den Part abbildet, den ich dann gar nicht kann, Werbung, Marketing. Mhm. Und ich eher für die Produktseite stehe. Und aber das hat sich damals schon bei den ersten Gesprächen, als wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber hat sich schon abgezeichnet, dass wir uns gut verstehen. Und als wir dann irgendwann mal, oder ich mit ihm über diese Idee der Nahrungsergänzungsmittel gesprochen habe, war klar, dass wir das irgendwie zusammen machen. Und so ist dann alles entwickelt worden über all die Jahre.
Ja. Ich schätze mal, das wird auch alles in der Höhle der Löwen ja ausführlichst dann erklärt, aber gerne auch nochmal, viele werden ja auch nur diesen Podcast hören und die Sendung nicht gesehen haben. Was genau ist denn jetzt an deinem Produkt oder an eurem Produkt anders als an dem, was man bisher so an Nahrungsergänzungsmitteln kennt?
Ja, es ist natürlich eine besondere Rezeptur. Wir arbeiten mit vielen Vitaminen, das ist nicht sonderlich neu, aber wir haben sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe als Inhaltsstoff in dem Produkt, die wir aber eigentlich erstmalig so aufgearbeitet haben, dass der Körper sie auch verfügbar hat und auch nutzen kann. Und es gibt sehr, sehr...
Was sind sekundäre Pflanzenstoffe?
Das können zum Beispiel, es können zum Beispiel einfach Farbstoffe aus Pflanzen sein. Es können einfach gewisse Stoffgruppen sein. Das wird jetzt zu weit führen. Was ganz anderes als Vitamine, die in vielen, vielen Pflanzen vorkommen, die zum Beispiel in ganz speziellen Regionen auf der Erde leben. Also die sich zum Beispiel stark gegen Trockenheit schützen müssen und so weiter. Und diese Stoffe wirken auf den Körper ähnlich wie auf die Pflanzen. Zum Beispiel lassen sie den Körper einfach widerstandsfähiger werden. Und da gibt es unglaublich viele Erkenntnisse, die wir nutzen können. Die sind nicht neu, aber wir schaffen das jetzt erstmalig, dass der Körper diese Stoffe gut aufnehmen kann und so, dass sie dann auch dem Körper helfen können. Und das ist eine Sache, die wir sehr exklusiv haben, die wir neu haben und wo wir fest dran glauben, weil wir es ja auch in den Anwendungsbeobachtungen gesehen haben, dass den Leuten das Produkt hilft.
Und hast du schon auch das Gefühl, dass, ich meine, du hast die Credibility für sowas, ne? Als absoluter Top-Sportler, hast du schon das Gefühl, dass das sehr hilft, sowas voranzubringen, als wenn du jetzt, Jogi Bitter, der was auch immer, wenn du Bankangestellter ja, klar. wärst, sag ich mal.
Also das wäre ja wär gelogen, dass wir das Blatt auch nicht gespielt haben oder die Karte nicht gespielt haben, das ist ja klar. Mhm. Das ist natürlich ein Glücksgriff, dass das Unternehmen jetzt, sag ich mal, durch den Gründer ein eigenes Testimonial hat. Das verpflichtet natürlich auch dazu, dass das Produkt gut sein muss. Und ich würde mich niemals da vorne hinstellen mit meinem Gesicht, wenn ich Angst hätte, da würde was verbrennen. Also das war immer Grundvoraussetzung, dieses Unternehmen muss Produkte machen, da sind ja auch noch mehr geplant in der Zukunft, die absolut funktionieren, die natürlich absolut sauber sind und die auf einem ganz, ganz hohen Premium-Niveau unterwegs sind. Und weil wir das unserer Meinung nach geschafft haben, habe ich kein Problem zu sagen, das ist meine Marke und ja, stehe ich. Wie hat der Hip das noch gesagt? Dazu stehe ich mit meinem Namen oder wie?
Ja. Drink Better, dafür steht Yogi Namen, Bitter mit genau. seinem Namen. Ehrlich, habt ihr doch schon einen Claim. Sehr gut. Sehr gut. Gibt es da schon auch so erste Interessenten, zum Beispiel aus der Liga oder deine Vereinskollegen, dass die sagen, oh Mensch, das kannst du mir gerne mal was mitbringen, würde ich gerne mal ausprobieren?
Definitiv, oder so? Ja klar. Also ich möchte da jetzt nicht zu viel erzählen, es ist ja nichts Schlimmes, aber es gibt eine Menge Leute auch in meinem Umkreis, in meinem Bekanntenkreis, die die Produkte oder auch Vorstufen davon getestet haben und von daher sind die mit in die Entwicklung involviert gewesen und haben auch Feedback teilweise gegeben und sind eigentlich von dem Produkt so überzeugt, dass die Nachbestellungen hier reinkommen.
Sehr gut. Und das nur noch abschließend zu dem, da gibt es dann auch ja oft Artikel drüber, was nach so einem Deal mit den Löwen dann passiert. Ich weiß es nicht, inwieweit du da schon ins Detail gehen kannst, aber geht es jetzt vor allem darum, dass ihr eure Kapazitäten zur Produktion erweitern könnt oder grob, was wird jetzt passieren, nachdem ihr den Deal an Bord habt?
Für uns war das ganz große Ziel, dort in der Höhle der Löwen Vertriebspower zu organisieren, weil Marketing können wir, glaube ich, über Christian, über meinen Partner, die Produktseite haben wir, da sind wir gut aufgestellt, da haben wir gute Ideen, da haben wir ein gutes Wissenschaftsteam an der Seite in Berlin, die Produkte mit uns zusammen entwickeln. Aber was wir halt einfach nicht können, ist in jedem Lebensmittel-Einzelhandelladen irgendwo zu stehen. Und da war natürlich klar, dass Ralf Dümmel jemand ist, der für uns ganz hoch im Kurs steht. Und von daher freut uns, dass er es jetzt geschafft hat, uns ganz breit in die Sortimente der Lebensmittel-Einzelhandels und auch ganz, ganz viele andere Handelslistungen irgendwie voranzutreiben, sodass wir eigentlich jetzt sehr, sehr breit aufschlagen, sehr, sehr häufig und viel verfügbar sind, sodass wir jetzt erstmal den Unternehmensnamen etablieren wollen, sodass wir dann nach und nach auch mit weiteren Produkten, die eigentlich schon in der Vorbereitung sind, dann nachziehen können.
Sehr, sehr cool. Super. Und das heißt dann, also ich hoffe, das ist noch lange hin, aber da wir uns dem Ende nähern dieser Sendung, gehen wir wieder nochmal auf den Anfang zu, dein Karriereende im Handball. Das ist ja hoffentlich noch viele Jahre hin. Das ist jetzt mein persönlicher Wunsch. Aber wenn es dann mal soweit ist, sehen wir dich dann als Businessman im Anzug, der vor allem Drink Better voranbringt?
Also ich glaube, das ist im Moment nicht ausgeschlossen. Also wir haben jetzt eine große Chance, die wir jetzt nutzen wollen. Die haben die Löwen uns quasi gegeben. Wir arbeiten seit vielen Jahren dran, aber ich glaube, dass wir alle ehrlich genug sein müssen, dass das auch immer ein großer Zock ist. Also so ein Unternehmen durch Höhle der Löwen groß zu machen, das klappt nicht immer. Und am Ende müssen wir mit unserem Produkt die Kunden überzeugen. Ich habe keine Zweifel, dass das gelingt, aber man hat nie die Gewissheit. Und deshalb geben wir jetzt in den nächsten Monaten und vielleicht auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren erstmal alles, um dieses Unternehmen groß zu machen, um weiterzuarbeiten und dann mal schauen, wohin uns das Ganze trägt. Aber ich bin mir sicher, dass auch nach einem Karriereende irgendwie im Handball was passiert, wo ich irgendwie mitmische.
Und ganz konkret, das vielleicht noch zum Abschluss, also du bist klar Testimonial, du kennst dich, du weißt sicher als Sportler sehr gut, wie Ernährung wirkt und so. Was sind sonst genau deine Aufgaben? Was musst du jetzt machen?
Es sind brutal breit gestreut. Also jetzt natürlich ganz viel PR in diesen Tagen, ganz viel telefonieren, ganz viel erklären, Produkt erklären, Sachen freigeben. Aber im Prinzip, genau, habe ich eigentlich, ist der Bereich Produkt eigentlich mein Bereich und die Produktentwicklung unter mir und die Kommunikation jetzt im Sinne von Social Media und anderen Sachen. Die ist quasi bei mir aufgehängt und das Produktdesign und andere Sachen bei meinem Partner.
Also, wir nähern uns stramm den 2 Stunden und eins darf aber natürlich nie fehlen in Hand aufs Harz, die dritte Rubrik, und zwar Hand aufs Harz. Yogi, lieber im Anzug oder dann doch lieber im Trikot?
Schwierig. Also, ich habe ganz tolle Anzüge, aber aktuell immer noch lieber Trikot.
Das hast du gut beantwortet. Wer ist besser im Tor? Niklas Landin oder Andreas Wolf?
Ja, das ist, sind beide natürlich überragend, aber ich bin schon ein Fan von Niklas Landin seit Jahren und ich glaube, das nimmt Andi mir auch nicht übel. Also die sind beides tolle Torhüter, aber von der Art und Weise und von allem ist Niklas ein bisschen vor da vorne.
Und ist auch der Beste generell für dich oder habe ich gerade noch wen vergessen, den ich da besser als ins Entweder-Oder?
Nee, ich würde auch sagen, also Niklas ist in den letzten Jahren für mich der beste Torhüter der Welt.
Wunderbar. Lieber ein Laugenweckle oder ein
Franzbrötchen? Warm und ganz klassisch.
Denn das schmeckt in Hamburg echt geiler als sonst wo auf der Welt. Ne? Das gibt es einfach. In München gibt es das nicht annähernd in der Qualität. Was nimmst du dem Schützen lieber weg? Ein 7 Meter oder ein Tempo-Gegenstoß?
Weil? Ist einfach, keine Ahnung, es ist insgesamt mehr Aktion dabei. Kann ich gar nicht genau sagen. Also ist irgendwie für mich spannender, weiß nicht.
Hast du einen speziellen Wurf oder einen speziellen Schützen, wo du sagst, der hat am allermeisten wehgetan, als er mir auf den Körper geknallt ist?
Ja, Christian Zeitz damals und jetzt auch immer noch größtenteils, wenn er warm ist. der hat schon einen enormen Strahl. Aber da gibt es noch zwei andere, Karol Bielecki oder auch Oskar Kalleen, der seine Karriere viel zu früh beenden musste. Der hat den Ball immer so geworfen, dass der sich nicht gedreht hat und der ist dann immer so wie ein Stein an dir auf dich geflogen. Also es war einfach nur so ein, weiß ich nicht, es war einfach nicht nur wahnsinnig hart geworfen, aber auch die Art des Wurfs war irgendwie so wie so ein Stein und das war einfach unangenehm.
Ja. Wenn es nicht Handball geworden wäre, in welcher anderen Sportart hättest du denn eine große Karriere gemacht?
Ach, ganz schwer zu sagen. Wahrscheinlich nicht so viele andere. Also mich hat es schon ganz gut da im Handball getroffen oder ich habe es mit dem Handball gut getroffen. So viel an
Beachvolleyball hätte ich
mir Beachvolleyball, ja, genau. Ich habe ja auch schon mal hier und da so ein bisschen mittrainiert bei den Mädels. Natürlich nicht bei den Jungs, sondern nur bei den Mädels. In Stuttgart, nein. Das, ja, cooler Sport, definitiv, cool. Warum nicht? Durch die Größe vielleicht vorne am Netz, aber habe ich gar nicht so eine richtige Idee.
Ja, hast du ja auch mit Handball ganz gut gemacht. Und die allerletzte Frage, rechts außen oder Rückraum Mitte, wo hättest du denn im Feld gespielt, wenn du nicht Torwart geworden wärst?
Rechts außen, denke ich. Rückraum Mitte fehlt mir sicherlich die Spielintelligenz in der Art und Weise. Und rechts außen, da hätte ich mir dann irgendwie wahrscheinlich die rechte Hand auf den Rücken gebunden und geübt, dass es mit links irgendwie funktioniert. Aber
hat Ole Rabel so gemacht. Der ist kein natürlicher Linkshänder, habe ich erfahren.
Ich dachte, du wolltest mich jetzt gerade fragen, Schmiso oder Dennis Bayer? Was gefällt dir besser?
Ja, da hoffe ich ja eindeutig natürlich. Ich, oder? Wäre ja schlimm. Ja, du musst gleich los, weiter zum nächsten Interview. Du musst uns nur noch ganz schnell sagen, wen sollten wir denn mal als Gast einladen?
Wen solltet ihr mal als Gast einladen? Bei Hand aufs Harz. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen, die Frage. Wen solltet ihr denn mal einladen? Wer ist denn... Oh Gott.
Du kennst doch so viel
tolle Handball, aber ich versuche jetzt gerade die perfekte Lösung, also die ist quasi die eierlegende Wollmilchsau des Hand aufs Harz für dich zu organisieren. Mach mal Hans Lindberg.
Hans Lindberg, Hansemann, alter Kollege von dir aus Hamburger Zeiten und jetziger Berliner.
Ja. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall schon mal was. Oder versuche mal Bertrand oder Gino Gilles in Frankreich zu erreichen. Die beiden würden dir auch, glaube ich, tolle Geschichten erzählen können. Die sind auch...
Oh, aber sprechen die so gut Deutsch, dass das geht?
Extrem gut, ja.
Ah, okay, immer noch. Nein. Das verlernt man ja manchmal. Okay,
die Gilles-Brüder. Vielleicht machen die es auch zusammen.
Ja, das wäre eigentlich auch was. Vielleicht müssen wir international.
Versuch doch mal. Sehr geil. Okay. Alles klar,
Juri. Ich sag Vielen, vielen Dank. Das war mir echt eine große Ehre. Tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Jetzt habt ihr lange zugehört. Ihr wisst ja, wie es ist. Erzählt eurer Mutter, eurer Oma, euren besten Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Abonniert uns. Lasst uns gerne Feedback da und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao, ciao.